Ja, wunderschönen guten Morgen. Der zweite ist heute. Ich hätte fast verschlafen. Ich habe verschlafen, aber ich habe es gerade noch rechtzeitig hierher geschafft. Ich wünsche allen zu Hause und hier im Raum, zumindest allen, denen ich es noch nicht gewünscht habe, ein frohes, gesundes, neues Jahr, aber vor allem ein gesegnetes neues Jahr mit vielen guten Erlebnissen mit unserem allmächtigen Gott. Und mit viel Dankbarkeit über das, was er tut in eurem Leben oder für. Ihr seht alle noch so ein bisschen erschlagen aus, aber wahrscheinlich, weil ihr alle vorgestern so lang wach wart. Ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht, ob ihr noch so in der Waagrechte liegt. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen. Ich weiß nicht, wer von euch über die Feiertage irgendwie zu Hause war in seiner alten Heimat, vielleicht der ein oder andere nochmal die Eltern besucht und die wohnen vielleicht da, wo ihr aufgewachsen seid noch. Oder wenn nicht, habt ihr vielleicht mit alten Freunden irgendwie gefeiert, entweder Silvester oder Weihnachten. Und da ist es ja immer so, dass dann alte Erinnerungen hochkommen, mal Erinnerungen an früher, wie es so war als Kind oder als Jugendlicher. Und eine Erinnerung, die mir jetzt so gekommen ist, als ich wieder zu Hause war, da wo ich aufgewachsen bin in Bayern, war die Schulzeit, als ich in der Nähe von unserem alten Schulgebäude vorbeigefahren bin, musste ich wieder dran denken, wie es war damals. Die Turnhalle habe ich gesehen aus der Ferne, kamen gleich Erinnerungen wieder hoch. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht kann der ein oder andere damit was anfangen. Ist auch so eine Erinnerung. Ihr erinnert euch vielleicht im Unterricht damals, wenn man in ein Mädchen verliebt war oder die Frauen in einen Jungen. Wenn man verliebt war, dann hat man sich nicht so richtig getraut, als man noch jünger war, dann mit der Person direkt zu reden oder sie zu fragen, ob sie mal irgendwie rausgehen will mit einem. Und dann hat man so einen Zettel geschrieben. Willst du mit mir gehen? Das war damals schon dann das Höchste an Mut, was man sich leisten konnte. Hat man so einen Zettel geschrieben und dann hat man den weitergegeben über die Banknachbarn. Und im schlimmsten Fall hat der Lehrer das gesehen und hat den Zettel dann auffliegen lassen und hat ihn laut vorgelesen vor der ganzen Klasse. Ja, also aber das Lustige finde ich, oh, vielleicht falsch geschrieben hier, das ist aber nicht von mir der Zettel, sondern von Adobe Stock, seht ihr da unten. Ich fand interessant an diesen Zetteln, ich hab da mal so ein bisschen drüber nachgedacht und fand interessant, dass man ja immer, oder dass ganz oft dieses Phänomen ist, dass man auch vielleicht ankreuzen kann. Ich habe mich gefragt, warum? Also es gibt ja kein vielleicht bei der Frage, ob man mit jemandem zusammen sein möchte oder nicht. Also in der Liebe gibt es ja kein Vielleicht. Aber ich glaube, das soll so ein bisschen die Enttäuschung abmindern, wenn man abgewiesen wird von der Person. Also wenn derjenige dann eben nicht die Liebe erwidert und man wird dann eben, kommt eben nicht zusammen, dann kann man wenigstens vielleicht ankreuzen, dann ist der andere nicht ganz so enttäuscht, wie wenn man Nein ankreuzt. Und ich glaube, was dieser Zettel irgendwie sehr gut darstellt, ist unsere Angst vor Ablehnung, die wir alle haben, immer wieder, und die man eben dann auch auf diesem Zettel sieht, indem man da noch eine Option vielleicht macht, um die Ablehnung so ein bisschen abzumindern. Auch der Sportunterricht, ich weiß nicht, wer von euch besonders sportlich war, ihr hattet vielleicht Glück, ich war immer eher einer, der nicht so super begabt war im Fußball zumindest, und wir haben eigentlich immer Fußball gespielt, gefühlt. Und dann kam es immer zu dieser Situation im Sportunterricht, es sollten Teams gewählt werden und dann immer die Befürchtung, man wird der Letzte sein, der gewählt wird dieses Gefühl, einer der Letzten zu sein, die dann noch irgendwie, ja, die keiner haben will und die dann irgendwie, man hofft, dass man nicht derjenige ist, der dann als allerletztes gewählt wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, ihr könnt es euch vielleicht auch vorstellen, wenn ihr besonders sportlich wart, könnt ihr euch vielleicht reinversetzen in die dann immer als letztes gewählt wurden. Also das sind Erfahrungen, die brennen sich einem ein. Also dieses Gefühl oder diese Angst vor Ablehnung, die brennt sich einem irgendwie ein aus der Kindheit und Jugendzeit. Aber es ist nicht nur ein Phänomen, der Kindheit und Jugendzeit, sondern es ist auch ein Phänomen, was uns eigentlich unser Leben lang begleitet oder eine Angst, die uns unser Leben lang begleitet. Eine Absage auf ein Bewerbungsschreiben ist meistens ein harter Schlag ins Gesicht. Ein Korb vom großen Schwarm, auch im Erwachsenenalter noch, da gibt es dann diese Zettel vielleicht nicht mehr, aber es tut trotzdem weh. Partner, Partnerin verlässt einen, auch eigentlich eine der härtesten Absagen, die man so bekommen kann. Aber auch schon Kleinigkeiten können sich irgendwie wie eine große Ablehnung anfühlen. Man fragt jemanden, ob er eine Tasse Kaffee trinken möchte heute Nachmittag und er sagt, er muss noch für was Wichtiges lernen, er kann leider nicht. Kann sich auch schon wie eine große Ablehnung anfühlen. Also dein Freund will sich nicht mit dir treffen. Oder du hast eine gute Projektidee, die stellst du im Büro vor deinen Kolleginnen und Kollegen und die wird abgelehnt, fühlt sich nicht gut an. Egal ob kleine oder große Ablehnungen in unserem Leben, sie tun immer in irgendeiner Art und Weise weh. Ich glaube, es gibt keinen, der keinen Schmerz empfindet bei Ablehnung. Und das hat auch einen Grund. Neurowissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben herausgefunden, dass Ablehnung tatsächlich körperlich wehtut. Also Ablehnung ist ein Gefühl, diese Zurückweisung aktiviert in unserem Gehirn die gleichen Regionen wie körperliche Verletzungen. Also das Schmerzzentrum in unserem Gehirn wird tatsächlich durch diese Ablehnung aktiviert. Also es ist nicht wie andere ungute Gefühle, die man so irgendwie in der Bauchgegend hat, sondern Ablehnung kann sich tatsächlich anfühlen wie echter körperlicher Schmerz. Und das hat auch einen Grund, denn es ist wichtig für uns Menschen, dass wir Ablehnung als Schmerz empfinden, weil wir Ablehnung vermeiden müssen. Früher war Ablehnung eine reale Existenzbedrohung für die Menschen. Stellt euch vor, in der Steinzeit, so eine Gruppe, da gab es ja so nomadische Stämme, die sind immer hin und her gezogen. Und stellt euch vor, da hätte jemand auf Ablehnung überhaupt nicht reagiert. Der hätte gesagt, es ist mir egal, ob die mich ablehnen oder nicht, das juckt mich nicht, ich bin sehr selbstbewusst. Dann wäre das für ihn höchstwahrscheinlich das Todesurteil gewesen. Denn wenn er von seinem Stamm immer wieder abgelehnt worden wäre, hätten sie ihn im schlimmsten Fall irgendwann rausgeschmissen und dann wäre er allein in der Wildnis gewesen, hätte keine Chance gehabt zu überleben. Deshalb ist es wichtig für uns Menschen, dass wir uns Ablehnung eher meiden, denn wir müssen ja irgendwie sozial funktionieren. Wir müssen ja in der Gruppe irgendwie integriert bleiben. Wir leben ja davon, dass andere Menschen uns mögen. Und ganz besonders die Menschen, die besonders wichtig für uns sind, wie unsere Eltern oder unsere Familie oder unsere besten Freunde. Und deshalb tut es gerade bei diesen Menschen besonders weh, wenn wir abgelehnt werden. Oder gerade bei den Menschen, die wir besonders bewundern, tut es besonders weh, wenn sie uns ablehnen, wenn sie diese Leidenschaft nicht teilen, mit der wir sie lieben. Und das führt dazu, dass eigentlich jeder halbwegs geistig gesunde Mensch Angst hat vor Ablehnung und Ablehnung meidet. Dass jeder Mensch eigentlich versucht, den Menschen um ihn herum zu gefallen und eben nicht abgelehnt zu werden. Wir versuchen, unsere Schwächen zu kaschieren, die Dinge, die Reibung erzeugen könnten zwischen mir und demjenigen, dem ich gefallen will, zu vermeiden. Fällt euch bestimmt auch auf, jetzt war ja gerade Weihnachten, die Familie ist da und man weiß ja schon so, was sind die Streitthemen. Und im Idealfall, wenn man eben gerade nicht auf eine Eskalation hinaus will, dann versucht man diese Themen zu vermeiden. Also wenn man weiß, der andere steht zu einem bestimmten politischen Thema auf einer ganz anderen Meinung, dann versucht man ja dieses Thema nicht unbedingt gerade am Heiligabend-Essenstisch anzuschneiden. Aber dieses Gefühl von Ablehnung vermeiden wir alle gerne. Ein Thema, was jetzt gerade ganz brisant ist, ist dieses Thema, wie gehen wir um mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Ich habe jetzt über die Weihnachtsfeiertage mit mehreren Menschen, die mir sehr wichtig sind, gesprochen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und alle haben berichtet von einem krassen Gefühl, abgelehnt zu werden von der Gesellschaft. Ich fand das irgendwie faszinierend. Ich habe bis jetzt da noch gar nicht so groß drüber nachgedacht, auch nicht mich da besonders irgendwie reinversetzt. Aber die haben wirklich teilweise massive psychische Probleme, dadurch, dass sie einfach, dass öffentlich quasi Impfverweigerer, so wird es ja oft gesagt, dann an den Pranger gestellt werden, so fühlt es sich zumindest für sie an. Also sie fühlen sich gesellschaftlich abgelehnt. Und das scheint so massive Existenzängste irgendwie in denen auszulösen, dass sie also nachts nicht mehr schlafen können oder dass sie irgendwie kaum sich noch trauen, irgendwie öffentlich darüber zu reden, über dieses Thema Impfung. Also das ist ein Thema, wo mir nochmal bewusst geworden ist, wie existenziell Ablehnung sein kann für uns Menschen oder das Bedürfnis, irgendwie dazugehören und nicht abgelehnt zu werden, weil man vielleicht in einem Punkt nicht so möchte wie alle anderen. Und das ist im Prinzip der große Konflikt, den wir aber alle in uns tragen, also nicht nur jetzt in dem Bereich Impfung, sondern in eigentlich allen Lebensbereichen. Wie sehr darf ich mich selber öffnen, wie sehr darf ich mich selber zeigen, anderen zumuten, um noch erträglich zu sein? Also wie viel darf ich von mir preisgeben, um noch erträglich zu sein? Wie viel darf ich zeigen? Wie viel Schwäche und wie viel Fehler darf ich zugeben, bis ich abgewiesen werde? Wie viel können die anderen ertragen? Denn wir alle wissen und sehen ja, dass es Menschen gibt, die unerträglich werden für die Gesellschaft. Wir alle kennen die Außenseiter in der Klasse, mit denen keiner reden wollte. Wir alle kennen die Mobbingopfer, die von allen irgendwie nur als Fußabtreter genutzt wurden in der Schule. Wir alle sehen, wie schnell so ein sozialer Abstieg passieren kann. Wir alle sehen die Obdachlosen auf der Straße. Das ist eigentlich eine der maximalen Formen von Ablehnung. Wenn jemand in einer Gesellschaft lebt, in der eigentlich mehr als genug Wohnraum zur Verfügung steht, aber keine Wohnung findet. Das liegt nicht daran, dass es nicht genug Wohnungen gibt oder dass es nicht genug Möglichkeiten gibt, irgendwo unterzukommen in einem Gästezimmer, sondern es liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass die Gesellschaft diese Menschen ablehnt. Oder dass sie sich abgelehnt fühlen, eins von beidem. Ich habe letztens mit einem Obdachlosen gesprochen, hier in Linden, habe ihn eingeladen zum Gottesdienst und ich fand es interessant. Er hat dann mich gefragt, darf ich denn überhaupt zu euch kommen? Darf ich denn überhaupt in den Gottesdienst kommen? Weil guck mal, wie ich aussehe, so hat er gesagt. Und er ist auch Alkoholiker. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, denn natürlich darf er kommen, das habe ich ihm auch natürlich so gesagt. Und das würden wir alle so sagen, aber die Frage ist ja trotzdem, wird er sich hier so fühlen, als ob er nicht abgelehnt wird, als ob er hier angenommen wird? Und das müssen wir uns vielleicht selber fragen, aber das ist auch immer die Frage, was passiert in seinem Kopf? Was führt dazu, dass er sich abgelehnt fühlt? Viele Menschen sind schon so sensibel geworden in diesem Bereich Ablehnung, dass sie schon minimale Blicke, minimale Kommentare als krasse Ablehnung empfinden. Darf ich überhaupt zu euch kommen? Es ist ein heißer Nachmittag am See Genezareth. Jesus steht an dem Höhepunkt seiner Karriere, Johannes Kapitel 6. Gerade eben hatte er 5000 Menschen satt gemacht, völlig überraschend, ein riesiges Wunder vollbracht. Und jetzt wird er von den Menschen regelrecht bestürmt. Die wollen alle, wollen ihn sehen, alle wollen ihn anfassen, alle wollen ihm Fragen stellen. Er ist eigentlich ein richtiger Popstar, also am Gipfel seiner Beliebtheit sozusagen. Und er flüchtet vor den Menschen auf die andere Seite des See Genezareth. Er merkt, was es bedeutet, quasi gehypt zu werden und muss sich zurückziehen, um so ein bisschen seine Ruhe zu haben. Er segelt also auf die andere, oder segelt, weiß ich nicht, rudert, auf die andere Seite des See Genezareth, versucht sich zu verstecken vor den Menschen und die Menschen finden ihn sogar dort. Also sie scheuen nicht den Weg über den See Genezareth, um zu ihm zu kommen und ihn weiterhin zu bedrängen mit Fragen und mit Begeisterung. Jeder PR-Manager hätte jetzt wahrscheinlich geraten, Jesus, erlaub dir jetzt keine Fauxpas. Halte dich zurück mit Skandalen. Wenn ein Skandal da ist, dann versuch ihn irgendwie unter den Tisch zu kehren. Dann äußere dich nicht dazu. Halte dich zurück mit politischen Aussagen. Sag bloß nichts zu Extremes. Jetzt einfach auf der Welle reiten, solange du so berühmt bist. Nimm alles mit an Geld, was du kriegen kannst und versuch dann einfach danach ein ruhiges Leben zu führen. So hätte wahrscheinlich jeder Popstar das schlauerweise angestellt. Aber Jesus wusste, wie er seinen Ruf ruinieren konnte. Immer wieder stellen die Leute ihm Fragen. Ihr könnt das Kapitel nachlesen, es ist zu lang, um es jetzt vorzulesen. Sie stellen ihm immer wieder Fragen, mit denen sie genau herausfinden wollen, ob er wirklich der Messias ist. Also er ist ein Popstar, aber sie wollen wissen, ist er auch der verheißene Retter? Wie können wir wirklich Gottes Willen tun, fragen sie ihn. Welche Wunder kannst du uns noch präsentieren, damit wir dir wirklich glauben können, dass du der verheißene Retter bist? So bedrängen sie ihn. Und andere theologische Fragen, in denen sie mehr über Gott erfahren wollen. Und Jesus antwortet auf alle diese schwierigen Fragen in all dem Durcheinander immer wieder mit im Prinzip derselben Antwort. Das werdet ihr herausfinden, wenn ihr das Kapitel lest. Ich bin die Antwort. Immer wieder antwortet er: Gott will, dass ihr an mich glaubt. Wer mich sieht, der weiß, wie Gott aussieht. Ich bin's. Und als ob das nicht schon provokativ genug wäre, haut er am Ende noch einen Satz raus, der eigentlich jeden verschrecken muss, der da noch vor ihm steht. Ich habe euch ja gesagt, obwohl ihr alles gesehen habt, was ich gemacht habe, glaubt ihr doch nicht an mich. Ich wusste es, seht ihr? Da steht ihr vor mir und zweifelt, sagt er im Prinzip zu ihnen. Er sagt, ihr glaubt ja alle nicht an mich. Ich hab's euch ja gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Welcher Star geht so mit seinen Fans um? Gibt sich erst so arrogant, sagt, dass er der Sohn Gottes ist, lässt sich auch auf keine Diskussion ein und greift dann die eigenen Fans auch noch damit an, dass er ja schon gewusst hätte, dass sie sowieso nicht an ihn glauben würden. Und während sie jetzt da so stehen und wahrscheinlich halbwegs schockiert noch über das nachdenken, was Jesus da eben rausgehauen hat, sagt er den Satz, der jetzt für ein Jahr unsere Jahreslosung sein soll. Alles, was mein Vater mir gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Gott sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist so absolut formuliert, so universell, dass Gott sich eigentlich da selbst mit dem besten Anwalt nicht mehr rausreden könnte. Von dieser Aussage kann er nicht zurücktreten. Egal wie du kommst, wann du kommst, egal was du angestellt hast, egal welche Krankheiten, welche hässlichen Seiten, welche Schwächen, welche Sünden, egal was du anhast, egal was andere über dich denken, egal wer du gestern warst oder vor 20 Jahren, egal wen du enttäuscht hast und wen du angelogen hast, es gibt einen Ort, an dem du nicht abgewiesen wirst. Das ist ein Versprechen. Es gibt nur eine Bedingung. Nur eine einzige Bedingung, um so angenommen zu werden. Du musst kommen. Wer kommt, der wird nicht abgewiesen. Deshalb sagt Jesus das genau hier, kurz hinter dem Gipfel seiner Popularität. Jetzt, wo sie verstanden haben, dass er kein Hype ist. Keiner, den man einfach als Popstar feiern kann, der gerne Sachen sagt, denen eigentlich jeder zustimmen kann. Keiner, der Wert legt darauf, möglichst populär zu sein. Keiner, der den Leuten nach dem Mund redet. Jesus ist keiner, zu dem du gehen kannst, wenn du Bestätigung suchst, dass dein Leben eigentlich gut ist, wie es ist. Jesus ist keiner, der dir auf die Schulter klopft und sagt, ich gebe dir recht, du bist echt ein super Typ. Alles korrekt in deinem Leben. Jesus ist keiner, der dich lobt, wenn du möglichst viele Freunde hast oder eher den Kontakt zu denen sucht, die möglichst bekannt sind. Jesus ist keiner, der sich möglichst mit den Leuten abgibt, die mehr als 10.000 Follower auf Instagram haben. Jesus ist einer, der auf die wartet, die zu ihm kommen. Einer, der aneckt, einer, an dem man sich stoßen muss. Einer, der nicht reinpasst in diese Gesellschaft. Einer, der nicht nach Berühmtheit strebt. Jesus wartet auf die, die zu ihm kommen, die zerbrochen sind, die sich selbst nicht mehr im Spiegel anschauen können, die sich ausgestoßen, bedeutungslos, unerträglich fühlen. Annika hat ein Bild gemalt, wie jedes Jahr, glaube ich, zur Jahreslosung. Das möchte ich heute mal mit euch anschauen, weil ich das sehr, sehr gut finde. Ich finde dieses Bild deshalb so gut, weil ich nehme an, es ist Jesus, oder Annika, der da steht? Gut, ich interpretiere es einfach so, wie ich es verstanden habe. Ich finde das so gut, weil Jesus da oben steht und er steht da alleine. Er steht da alleine und unten steht diese riesige Menschenmenge, aber sie steht ein Stück entfernt von ihm. Und ich finde, in diesem Bild drückt sich aus die Distanz, die Zurückhaltung, die sie ihm gegenüber haben. Sie sind skeptisch. Was ist das für ein Typ? Was sagt er da für Sachen? Man muss sich an ihm stoßen. Er ist keiner, der auch möglichst viel Wert auf Beliebtheit legt oder keiner, der irgendwie so, ja, den man einfach so feiern kann ohne Probleme. Aber er steht da oben und seine Arme sind offen. Und man hört ihn richtig sagen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und noch stehen die Leute da, manche stehen schon ein bisschen weiter bei ihm, aber sie stehen alle so auf einem Haufen. Und ich finde, es spricht dieses Bild die Spannung aus, wer kommt zu ihm. Ich finde, es steht die Spannung im Raum, wer geht zuerst los? Wer traut sich? Wer läuft dahin? Und wer bleibt stehen? Wer bleibt lieber stehen? Wer bleibt lieber in der großen Menschenmenge stehen? Und ich finde das Schöne, dass dahinter, hinter dem Hügel so am Horizont die Sonne leuchtet und man sieht schon, es geht irgendwo hin, wo Ewigkeit schimmert. Also Wahnsinnsbild, Annika. Ich weiß nicht, ob du all das, was ich jetzt gesagt habe, da auch gemeint hast, aber es ist einfach, für mich hat es perfekt das ausgesprochen, was ich gefühlt habe, als ich über diese Jahreslosung nachgedacht habe. Lass es ruhig noch eingeblendet. Schaffen wir das 2022, einer von denen zu sein, die losgehen? Schaffen wir es 2022 aufzubrechen, unseren Stolz abzugeben? Schaffen wir es, unsere Schwächen uns einzugestehen, unsere wunden Punkte freizulegen und loszugehen auf diesen Hügel, wo Jesus steht? Trauen wir uns 2022, uns ganz neu von Gott und von seinen Verheißungen abhängig zu machen? Unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Träume zu riskieren und uns neu auf Gott auszurichten, uns hinterfragen zu lassen, unsere Pläne hinterfragen zu lassen. Jeder persönlich, aber auch als Gemeinde. Wie schnell neigen wir dazu, uns an denen auszurichten, von denen wir in dieser Welt nicht abgelehnt werden wollen? Wie schnell neigen wir dazu, gleichförmig zu werden, dem Willen dieser Gesellschaft oder dem Willen unserer Freunde? Wie schnell neigen wir dazu zu sagen, was andere gern hören wollen von uns, was gerade in ist oder von was wir glauben, dass wir damit die größtmögliche Beliebtheit irgendwie erlangen. Aber es gibt nur einen Ort, an dem wir wissen oder von dem wir wissen, dass wir dort nicht hinausgestoßen werden. Auch wenn wir so sind, wie wir sind. Und dieser Ort bedeutet Ewigkeit, der bleibt in Ewigkeit. Und in Ewigkeit werden die, die kommen, nicht hinausgestoßen. Und sie dürfen dort bleiben in Ewigkeit. Lasst uns 2022 zu Jesus aufbrechen, wieder ganz neu. Und lasst uns erleben, dass wir bei Jesus niemals hinausgestoßen werden. Amen.